Gott ist ein Gott, der sich mitteilt. Gott ist einer, der in seine Gemeinschaft uns holt, der uns darin letzte Geborgenheit, Liebe, Friede und Sicherheit gibt. Und so möchte ich auch mit den ersten drei Sätzen der Heiligen Schrift beginnen. 1. Mose Kapitel 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. In diesen drei Sätzen hat Gott sich selber geoffenbart. Gott ist der Schöpferische, der aus dem Unsichtbaren das Sichtbare macht. Aus dem Schöpferisch eben das, was nicht war, ist. Aber das Zweite auch, der Geist Gottes, er schwebt über dem Wasser, wenn wir die hebräische Sprache genauer übersetzen, steht eigentlich, der Geist brütet über dem Wasser. Das ist diese Liebeszuwendung Gottes, die eben ausbrütet, was noch nicht lebendig ist, dass es lebendig werde. Und das dritte große, Gott spricht sich aus. Gott spricht, damit wird er mitteilbar. Und Gott spricht, es werde Licht und es ward Licht. Was Gott sagt, geschieht. Und dieses Wort hören wir im Neuen Testament, im Johannesevangelium, Logos. Da steckt das Wort Logik drinnen. Was Gott sagt, ist logisch. Ist also schlussfolgernd sinnvoll. Es ist nicht irgendein Reden. Gott spricht und es wird. Und zwar Licht. Finsternis war da. Noch ein gewisses Leere und Finsternis und gewisse Tohuwabohu. Das ist eben dieser Abgrund, der unsicher macht. Gott spricht und es wird Licht. Und dann scheidet Gott das Licht von der Finsternis. Und so wird der erste Tag. Der Tag besteht aus einer Nacht und einem Tag. Und wir sind auch berufen, aus der Nacht zum Tag zu kommen. Und es ist der Tag des Herrn. Wir sind solche, die am Tag sind. Und das ist erstaunlich. Also der dreieinige Gott hat sich in diesen drei Sätzen selber ausgesprochen dargestellt. Und so wollen wir auch im Neuen Testament, wie Johannes das im Evangelium darstellt, auch wieder dieses grundsätzliche, es geht immer im Anfang. Es steht nicht am Anfang, sondern im Anfang. Bei Mose, aber auch bei Johannes. Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort, der Logos. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Im Anfang war der Logos. Es ist also da kein Werdegang, sondern Er ist, der da ist. Und er ist dieser Logos, der eben bei Gott ist, also die Gemeinschaft hier und zugleich, und er, das Logos, ist Gott. Es ist aber das nie Widerspruch, weil bei Gott ist alles in der Unterordnung. Ordnung kann nur sein, wenn jemand in Unterordnung ist. Und das ist dieses Missverstehen. Der Mensch will sozusagen keine Unterordnung haben, aber dafür findet er auch keine Ordnung. Mhm. Das ist das Gewaltige. Dies ist der Logos, der ewig sprechende Wort Gottes. Und dieses Wort hören wir jetzt in Vers 4, in ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Einmal dieses gewaltige Wort, in ihm war das Leben. Leben schlechthin. Leben, das keinen Tod kennt. In ihm ist Leben. Und dieses Leben, das ist Licht. Das ist Hoffnung. Das lässt auf Leben. Wisst, das ist das Erstaunliche. Wie viel die Menschheit investiert. Wir haben jetzt wieder diese Sputniks, die da ausgeschickt werden. Man meint, dass man doch irgendwo anders auch Leben finden könnten. Aber es hat niemand gefunden. Und das ist das Erstaunliche, das sollten wir nachdenken sein. Wie ist das möglich, dass gerade auf dieser Welt Leben ist? In keinem anderen der Gestirne ist Leben. Und da will man konstruieren, ja, vielleicht gibt es doch wo Wasser. Und dann sagen sie, ja, im Innern dieses Mondes ist Wasser, oben haben wir keines, das muss innen sein. Sie können es nicht. Es ist kein Leben zu finden. Wir sollten das Leben suchen. In ihm ist das Leben. Und versteht ihr, wie Gott dabei ein mitteilbarer Gott ist, der sich da mitteilt, und zwar er teilt sich mit im Sinn, indem er Anteil schenkt, gewährt. Das ist jetzt das Gewaltige. Gott ist nicht einfach nur ein Schöpfer, der ist weit weg. Die Bibel sagt immer, Gott ist uns nahe. Wer Gott in der Ferne sucht, wird ihn nie finden. Er ist dir nahe, mehr als du dir selber nahe bist. Und darum geht es hier. Und wie gesagt, Gott, er teilt sich mit. Warum? Weil er will, dass der Mensch, der ein Bild Gottes ist, die Gemeinschaft mit Gott hat. Und das war diese Tragik, dass in der Schöpfung der Mensch zwar diese Gemeinschaft erlebt hat mit Gott und sich daran gefreut hat und lässt sich ablenken von dieser Gemeinschaft und hört einer Lüge zu, die eine Behauptung macht. Versteht? Eine Behauptung, das ist so, wo man vorher gar kein Haupt hat. Da muss man ein Haupt drüber setzen. Und überall dort, wo kein, da ist man kopflos. Ja. Und das ist die Lüge. Die Lüge ist kopflos. Und da wird etwas behauptet. Und das gründet dann immer auf einer Lüge. Ihr könnt ohne Gott das alles sein. Probiert es aus. Und genau das ist das, die immense Irreführung in dieser Lüge. Der Mensch hat Gemeinschaft mit Gott, er erlebt sie und in der Versuchung sagt, probier es ohne Gott. Und du wirst dann anstatt Gottes sein. Du brauchst keinen Gott. Ja, warum? Warum soll ich Gott ablehnen? Es ist ja schön, Gemeinschaft zu haben. Aber das war diese Irreführung und in der ist der Mensch in der Finsternis noch immer drinnen. Und das ist jetzt das Komische. Der Mensch in der Finsternis sucht das Leben, sucht das Licht, aber er findet nicht. Gott hat sich mitgeteilt. Und das hören wir noch intensiver im Hebräerbrief in Kapitel 1. Nämlich nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat. Er hat geredet durch prophetische Worte, nämlich durch den Geist. Hat er in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Gott redet durch den Sohn. Das ist jetzt das konzentriertere Reden. Und in Zukunft wird Gott nie mehr ohne Sohn sprechen. Er wird nie mehr nur durch Propheten reden. Er wird immer durch den Sohn reden. Und das ist auch wieder wichtig, dass wir das erkennen. Und wer ist dieser Sohn? Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Der Sohn ist es, der an allem Anteil hat. Und Erbrecht, versteht mich richtig, was das heißt. Die ganze Auswirkung, Rechtsfolge von all dem. Der Sohn hat an allem Anteil. Er ist der Erbe von allen. Und durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Der Schöpfer hat die Welt geschaffen durch den Sohn. Und dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Der Sohn ist also die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes, die Ausstrahlung, der Ausdruck seines Wesens. Merkt ihr, das heißt Ebenbildlichkeit Gottes. Der Sohn ist Ebenbild des Vaters, Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Der Sohn trägt alle Dinge. Wenn er aufhören würde, das zu tragen, verfällt das ins Nichts. Wir sind getragen, vom Sohn getragen. Die ganze Existenz, alles, auch alles Materielle, ist vom Sohn getragen. Und er hat, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Er hat diese Reinigung von unseren Sünden bereitet. Und zwar er allein. Und so zur Rechten des Vaters. Und das ist er und das bleibt er. Er wird nie mehr von dieser Rechten des Vaters wegkommen. So wird er offenbar als einer zur Rechten des Vaters. Das ist der Sohn, dem wir alles verdanken, durch den von der Finsternis es zum Licht kommt, vom Tod zum Leben kommt. Alles ist im Sohn. Das ist das Gewaltige. Gott hat sich offenbart im Sohn. Das sollten wir nicht so reduzieren, so diese Menschwerdung, die Gestalt des Fleisches annehmen. Das ist viel mehr. Gott hat sich im Sohn geoffenbart. Und Jesus in seiner Menschengestalt hat immer in dem Bewusstsein gelebt, dass er Gemeinschaft mit dem Vater hat. Und er hat diese Gemeinschaft auch gesucht. Aber er war nie im Bangen, dass er sie verliert. Er lebt immer aus der Gemeinschaft mit dem Vater. Und er weiß sich gesendet und er führt aus, auch wenn es viel kostet ihm. Er vertraut ihm. Das ist Gemeinschaft, versteht? Gemeinschaft, wo die Menschen so sehr im Scheitern der Gemeinschaft leiden. Nicht? Da entstehen dann Kriege, Zerstörung, Mord, Zerstörung, das nicht lebensfähig ist und so weiter. Das alles führt zu diesem Katastrophalen. Aber nochmals, Gott ist ein Gott, der sich mitteilt, damit wir teilhaben. Und es ist nicht so, dass Gott sozusagen uns da lang warten lässt, sondern ja, wir sollten aus der Finsternis, in der wir drinnen sind, und da in der Finsternis ist viel Lüge drinnen, viel Orientierungslosigkeit drinnen, sollten wir hin aufmerksam auf dieses Licht sein, in dem Leben ist. Das Leben suchen. Ja, nicht den Tod, das Leben sollen wir suchen und dürfen wir suchen. Versteht? Gott ist nicht immer einer, der uns was nicht gönnt, nicht gewährt. Das sind alles falsche Darstellungen, die irregeführt haben. Gott will uns zum Leben führen, zur Erfüllung führen, dass kein Mangel mehr ist. Das ist es. Und das hat Gott auch in kleinen Schritten im Volk Israel gezeigt, an Abraham, wo sich Gott ihm mitgeteilt hat. Wie hat Abraham Gott erlebt? In seinem Sprechen. Und versteht mich richtig, Abraham hat da nicht ein akustisches Reden gehört. Aber Abraham hat gewusst, was Gott mir da ins Herz sagt, das ist Gott, der da redet. Und er weiß genau, was er sagt. Versteht? Und da war Abraham nicht ein Fragender, ist das jetzt Gott gewesen, der das gesagt hat? Nein, er weiß es. Und das ist ein Reden, mein Lieben, manche, wir können das auch. Wer nämlich sich so ausliefert in seinen Nöten, Gott ausliefert und innerlich hörend wird, können wir wieder das Reden Gottes hören. Und das war eigentlich bei mir der Auslöser, dass ich wach geworden bin, dass ich suchend geworden bin. Bei mir war als 16-Jähriger diese einfache Frage, was wird aus dir? Ja, ich will ja verwirklicht sein. Aber ich habe keine Antwort. Und da habe ich gewusst, der diese Frage stellt, der kann mir auch die Antwort geben. Und erstaunlich. Er hat mir dann die Wege gezeigt, auch dort, wo es nicht der Weg ist danach der Schrift, wo er die Augen öffnet und wo Gott sagt, ich will deinen Gehorsam. Und die Frage ist, gehorche ich jetzt Gott? Traue ich ihm? Wenn ich ihm gehorche, dann habe ich den Mut, alles andere zu verlassen. Zu verlassen, als Pfarrer oder katholische Kirche, die Lehren der katholischen Kirche, weil ich das Wort, das Reden Gottes, das Wort Gottes aufgenommen habe und darin Orientierung habe. Gott ist der mitteilende Redende. Und das Erstaunliche, Gott redet nicht in Rätseln. Wenn er redet, dann hat das immer Gültigkeit. Was im Wort Gottes steht, bleibt immer gültig. Das ist das Gewaltige. Das andere Reden der Menschen hat immer eine gewisse Verfallserscheinungen. Ja? Aber das Reden Gottes bleibt. Und das war das Erstaunliche. Ich will deinen Gehorsam. Wenn wir dem folgen, und das ist Bekehrung. Bekehrung heißt, ich werde dem Herrn gehorsam, weil er der Herr ist. Und siehe da, dann ist Gemeinschaft da. Dann ist Gewissheit da. Dann ist Sinnhaftigkeit da. Und wie gesagt, das Volk Israel erlebte Knechtschaft in Ägypten. Aber Gott hat sie herausgeführt durch Mose. Und am Sinai sagt Gott, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Ich bin der Herr, dein Gott. Dein Gott kann nur als Herr sein. Versteht, wir glauben nicht an einen Gott, sondern es muss dein Gott sein. Mein Gott und mein Herr, sagt Thomas, als er niederfällt und anbetet. Wenn es dein Gott wird, dann ist diese Gegenwart Gottes da. Dann ist auch der Herr da in deinem Leben. Und so hat Israel das erlebt. Und in diesem sogenannten Dekalog, den 10 Worten, haben wir wieder Log, den 10 Worten ist die Gründungsurkunde des Volkes Israel, wo Gott der Gott dieses Volkes ist und dieses Volk existiert durch diesen Gott. Und diese Gründungsurkunde in Steine gemeißelt wurde in eine hölzerne Lade gelegt und ein goldener Deckel darüber gelegt und dann dem Abbilden für das Himmlische in das Allerheiligste des Zeltes der Begegnung Gottes gestellt, weil dort Gott gegenwärtig ist. Und das ist der Sprachraum Gottes gewesen. Das ist jetzt Bild, aber ich will bald wieder zu diesem Direkten führen. Versteht mich richtig? Also hier wieder in diesem Bild von der Bundeslade wird ausgedrückt, dass Gott bei ihnen sein will. Gott ist bei ihnen in dieser Gegenwart. Und nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester da hineintreten, aber Versöhnungsblut bringen. Aber dass Gott bei ihnen ist, war dieses Vertrauen auf dies. Meine Lieben, jetzt wieder übertragen auf die Wirklichkeit, nämlich nicht dem irdischen, sondern dem himmlischen Heiligtum. Das zeigt uns Petrus in seinem Brief, Kapitel 2, 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 4. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu einem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. Dieser Stein, und ich möchte noch einen Zusammenhang sehen, nochmals, auf diesem Stein, auf dem Sinai, wurde der Dekalog, das Wort Gottes, geschrieben. Und wir sind zu dem Stein gekommen, der auserwählt und kostbar ist. So lasst uns euch nun als lebendige Steine, wir sollen auch solche werden, aufbauen, als ein geistliches Haus. Siehe da, als Wohnung Gottes. Wir werden jetzt zur Wohnung Gottes, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und wie gesagt, dieser kostbare Stein, dieser Eckstein, ist Jesus Christus. Vers 6. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, nämlich dass Jesus Christus dieser Eckstein ist, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, versteht, es ist ja nicht so, dass ich sage, die nicht glauben. Letztlich ist es immer eine Weigerung zu glauben. Denn was, wenn Gott redet und ich dann sage, ich glaube dir nicht, dann verweigere ich ja. Die sich weigern zu glauben, ist er ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses, weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nahmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Und das ist jetzt, merkt ihr, diese Weigerung. Es geht immer darum, dem Wort Gottes zu glauben. Und schaut, wie schaut das in der Welt aus? Die Welt will immer sagen, naja, ihr mit der Bibel, das ist ja auch nur ein Menschenwort. Sie weigern sich, dass Gott geredet, dass Gott redet. Aber der Mensch lebt nicht mehr vom Brot allein, sondern aus jeglichem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und dessen sollten wir uns sehr bewusst sein. Wir leben aus dem Wort Gottes. Und ich möchte jetzt für die Endzeitsituation sagen, wenn wir in eine Zeit kommen, wo wir nicht mehr kaufen und verkaufen können, weil wir das Mahlzeichen des Tieres nicht annehmen. Wir werden leben aus dem Wort Gottes. So wie Jesus bei der Versuchung in der Wüste. Meine Lieben, sie wären Mose 40 Tage und 40 Nächte ohne Essen und auch ohne Trinken gelebt hat. Der Mensch lebt aus jeglichem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und merkt ihr, nicht diese Bundeslade, die inzwischen verloren gegangen ist und viele wollen sie noch immer irgendwo finden, ja, es ist vergeblich, sondern wie wir im 1. Korintherbrief Kapitel 3, Vers 16 hören, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr, meine Lieben. Und das soll der Titel dieses heutigen Predigt sein. Der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Wir sollen nicht woanders einen Tempel suchen. Wisst, es ist auch im Judentum so gefährlich, das Judentum träumt immer wieder mit einer Wiedererrichtung des Tempels. Und meine Lieben, das wird immer schief gehen. Schon der Tempel nach der Zerstörung des Salomonischen Tempels, der da errichtet worden ist, hatte keine Bundeslade mehr. Und zur Zeit Jesu in dem Tempel war keine Bundeslade drinnen. Das wird von vielen nicht beachtet. Da musste man eine Schale dorthin stellen, um das Versöhnungsblut dorthin zu bringen. Weil Jesus, wir werden es dann hören, der Tempel ist. Zunächst jetzt auch von uns noch einmal, auch in 1. Korinther Kapitel 6, 14. Gott aber hat den Herrn auferweckt, wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das ist ja fern. Aber in Vers 19, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Verstehen wir uns? Auch in unserer Leiblichkeit gehören wir ihm, Gott, ganz. Versteht? Wir gehören Gott nicht einfach nur im Geiste, sondern auch in unserer Leiblichkeit. Und dieses ihm gehörig sein, das ist immens wichtig, weil dadurch kommt Friede, Geborgenheit, Schutz. Ich gehöre ihm als Ganzer. Und diese Spaltung des Menschen, dass der Mensch meint, naja, ja, geistig verstehe ich das, dass ich Gott gehöre, aber mein Leib nicht. Mein Leib, ja, der stirbt und so weiter. Nein, trotzdem, in meiner Leiblichkeit gehöre ich ihm. Ich gehöre ihm. Und darum sagt Paulus an einer anderen Stelle, dass der Leib für den Herrn ist und der Herr für den Leib. Der Herr ist auch für den Leib. Wenn du manche Nöte in deiner Leiblichkeit hast, der Herr ist für dich, für deine Leiblichkeit. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Und nochmals, dass man richtig versteht, wir können schwärmen von der Bundeslade, aber wir müssen zu den eigentlichen, wahrhaftigen, ewig gültigen, die Wohnung Gottes in uns. Ja? Und zwar wieder als Gemeinschaft. Wir sind alle Miterben. Es ist keiner von uns ein Alleinerbe. Wir sind immer Miterben, die wir Vergebung der Sünden erfahren, nachdem uns die Augen geöffnet worden sind und uns zu Gott bekehrt haben. Und wo wir mit denen, die an Jesus Christus glauben, dieses Erbe erwarten. Es wird noch offenbar werden, dieses Erbe. Ja, das stimmt. Aber versteht mich richtig, das Erbrecht ist schon da. Wir stehen schon in diesem Recht, das zu erben. Und da kann kein Widersacher dieses Recht uns stehlen. Das ist abgesichert in Jesus Christus, weil wir an Jesus Christus Anteil haben. Da sehen wir wieder, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und so hat Jesus auch zu seiner Zeit in seiner Fleischesgestalt im Tempel den Menschen die Augen geöffnet. Er sah dort, wo das Hauptinteresse im Tempel war, ein Geschäft zu machen. Da kannst du viel verkaufen für Opfer und da werden entsprechende Preise gemacht. Sie werden meistens sehr hoch eingesetzt, damit viel Gewinn herauskommt. Und Jesus kommt da hinein und sieht das. Und er hat das alles umgestoßen, weggestoßen. Und den Taubenhändlern ist er sanfter umgegangen, räumt das weg. Hat ihnen gesagt, räumt das weg. Ja, ihr habt nur Tauben, da habt ihr noch nicht so viel Geschäft. Aber räumt es weg. Denn mein Haus ist ein Haus des Gebetes und nicht eine Räuberhöhle. Ja, lesen wir es wörtlich. Kapitel 2 von Johannesevangelium, Vers 18. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm: Was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst, nämlich diese Tempelreinigung? Du hast ja keine Erlaubnis vom hohen Priester. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: In 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Merkt ihr, eine Konzentration auf diesen aus Steinen gebauten Tempel, das ist geistlich nicht gut. Das führt nicht Der Tempel ist der menschgewordene Sohn Gottes. Der ist der dritte Tempel. Es wird kein anderer mehr errichtet. Das ist diese gewaltige Aussage von Jesus hier. Reißt diesen Tempel nieder, meint seinen Leib. Und nämlich in der Auferstehung errichtet er seinen Leib durch die Glieder seiner Gemeinde. Wir zusammen mit Christus bilden den Tempel Gottes, die Wohnung Gottes in dieser Welt. Versteht? Wir brauchen also keine Kirchen bauen, keine Gebetshäuser bauen, sondern die Versammlung ist der Tempel. Und das sollten wir näher betrachten, nämlich nochmals der Fels, wo das Wort Gottes geschrieben ist, ist Jesus Christus. Er ist ja das Wort schlechthin. Und die Königreiche der Welt sind unserem Herrn, so steht es in Offenbarung Kapitel 11, Vers 15. Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden. Das ist angetreten. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Diese Herrschaft wird nie mehr in Frage gestellt. Erinnert euch, letztes Mal habe ich aufgezeigt, alle Herrschaften dieser Welt haben ein Ablaufdatum. Auch wenn sie noch so großmächtig waren. Die jetzigen Herrschaftssysteme sind ja sehr gebrechlich. Es ist noch mehr erkennbar, dieses Ablaufdatum. Vers 19, und der Tempel Gottes im Himmel wurde offenbar und die Lade seines Bundes wurde sichtbar im Himmel. Hör mir mal das. Dort wird jetzt diese eigentliche Lade Gottes sichtbar. Die Bundeslade ist ein Bild auf Christus und die Gemeinde. Wenn wir das ein bisschen betrachten, der Deckel war gesagt aus reinem Gold, das bezieht sich auf Christus, er ist der Sohn Gottes. Der Körper aus Akazienholz, das ist die Gemeinde, eben, wo eben auch viel Gebrechlichkeit auch noch da ist, aber dieses Holz wurde vergoldet, also von Christus ganz ausgefüllt, durch Christus umgestaltet. Christus ist das Haupt aus Gold und der Leib, die Bundeslade, der Körper aus Holz. Die Gemeinde, das sind wir. Aber wenn wir unter Christus sind, wenn wir mit ihm vereint sind, dann bildet die Gemeinde Jesu und ihr Herr die Bundeslade Gottes. Und jetzt ins Bewusstsein. Noch einmal. Die Gemeinde, Christus in ihrer Mitte als Haupt, ist die Bundeslade. Und das sollten wir uns mehr bewusst sein. Und darum ist die Versammlung der Gemeinde eine heilige Angelegenheit. Das ist auch der Grund dafür, dass für uns der Weg in das Allerheiligste bereits freigelegt ist. Nicht nur, dass der Vorhang in Jerusalem gespalten wurde im Tod Jesu, sondern wir haben Zugang in das Allerheiligste des Himmels, nämlich Hebräer Kapitel 10, Vers 19. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum. Und dessen sollten wir uns bewusst sein. Und daher sollten wir mit Freimütigkeit in diese Gegenwart Gottes treten. Natürlich mit entsprechender großer Ehrfurcht. Wir können nicht hintreten in sündiger Haltung. Da müssen wir uns vorher reinigen. Und das ist jetzt das Gewaltige. Wenn wir uns demütigen und unsere Sünden bekennen, sagt der Johannesbrief, dann ist Gott treu und gerecht und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also auch Leiterungsprozess vollzieht, Das dürfen wir im Zutrauen, am Vertrauen. Also in dieser Demut treten wir in das Allerheiligste. Nicht in einer Selbstgerechtigkeit. Wenn jemand in Selbstgerechtigkeit lebt, ist er nicht klar wiedergeboren. Der hat noch nicht erkannt, dass er alles von ihm hat. Und das ist die Tragik, dass manche Frömmigkeit in der Selbstgerechtigkeit meinen, sie seien wiedergeboren, sie seien gerecht. Versteht? Nicht die Behauptung, dass du wiedergeboren bist, hat Gültigkeit, sondern wenn Gott dir aufs Herz die Bestätigung gibt, dass du wiedergeboren bist, das ist das Um und Auf. Und viele wollen so gleichsam eine Bestätigung durch einen anderen Bruder haben. Du sagst nicht auch, gell, ich bin wiedergeboren. Nein, das ist nicht unsere Aufgabe. Die Bestätigung gibt Gott. Und daher hat da keine Selbstgerechtigkeit Platz. Das ist jetzt das Gewaltige. Aber wir treten in das himmlische Heiligtum. Nicht mehr in das Abbild der irdischen. Aber auch das himmlische Heiligtum hat Abbilder, nämlich da waren auch diese Schaubrote. Das zeigt, das ist ein Bild für die Gemeinde damals, im Volk Israel im Alten Testament, das eben unter der Führung Gottes steht und in Christus das Haupt ist. Und dann der Leuchter ist das Bild für die Gemeinde, die aus den Heiden kommen, das Licht haben und in die Welt bringen und das Allerheiligste bringen. Aber ich will das jetzt ein bisschen etwas näher konzentrieren und ein bisschen abkürzen, nämlich, und da lesen wir jetzt in Offenbarung Kapitel 21. Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Hören wir das richtig? Im Himmel ist kein Tempel. Im Himmel ist das himmlische Jerusalem, das ist die gesamte Gemeinde. Und zwar die Gemeinde, die bereits entrückt ist. Nicht die Gemeinde, die noch auf Erden ist. Aber wir sind, und das ist jetzt auch, was der Hebräerbrief sagt, wir versammeln uns jetzt schon in den himmlischen Regionen vor Christus. Wir versammeln uns jetzt schon im himmlischen Heiligtum. Und da lesen wir jetzt weiter 23, und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheint, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Er ist das Licht der Welt. Gott sprach und es ward Licht. Und im Neuen Testament und das Wort ist das Licht der Welt. In ihm ist Leben. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und ihre Ehre bringen und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden in den ganzen Tag. Denn dort wird keine Nacht sein. Wir haben am Beginn der Schöpfung gehört und Gott schied das Licht von der Finsternis. Es gibt keine Finsternis vor Gott mehr. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel oder Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Also, der Mensch, der in der Finsternis lebt, in der Sünde verharrt, hat keinen Zugang. Der kann nicht dort einen Zutritt finden. Versteht? Und das ist jetzt auch wieder gewaltig. Da gibt es keine Türen, die verschlossen werden müssen. der kann nicht hin. Es gilt nur für solche, die in Christus sind. Und das ist jetzt das Gewaltige, dass wir das entsprechend auch schätzen, was es bedeutet, in Christus zu sein. In ihm sind wir Miterben, nicht? In ihm haben wir das alles Anteil. Aber in ihm ist dieses Wohnen Gottes in uns. Da sollten wir uns bewahren, dass wir uns das bewusst bleiben. Versteht? Und alles andere reden, Gott, wo bist du? Und so weiter, ist da total daneben. Er ist dir nahe. Und so, wie er auch schon angedeutet hat, jetzt ist das Licht das Lamm, nicht mehr die Sonne. Das alles hat nur eine vorübergehende Bedeutung gehabt. Und darum in Offenbarung Kapitel 22, Vers 1, und er zeigte mir einen reinen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron und des Lammes. Thron Gottes und des Lammes. Und in der Mitte zwischen ihren Straßen und dem Strom von dieser und jener Seite aus war der Baum des Lebens, der zweimal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Wir haben jetzt Aussagen, die wir im Paradies kennen. Wasser des Lebens und der Baum des Lebens. Jetzt ist wieder diese Gabe Gottes da. Und es wird keinen Fluch mehr geben und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen. Also es ist auch diese Gotteserfahrung da. Und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Das heißt, sie wissen, sie gehören ganz ihm, so wie der hohe Priester den Namen Jahwe auf der Stirn trägt. Es wird dort keine Nacht mehr geben, eben weil wir im Tag sind. Und wir dürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hör mal richtig, sie werden herrschen. Die Gemeinde wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Versteht? Der Himmel ist nicht eine Pension. Wir werden im Himmel herrschen. Und so wollen wir jetzt abschließend auch schon prophetisch, schon im Sacharja das anhören. Im Sacharja Kapitel 2, Vers 8. Und er sprach zu ihm, laufe und sag jedem jungen Mann und sprich, als offene Stadt soll Jerusalem bewohnt werden, wegen der großen Menge der Menschen. Und ich selbst, spricht der Herr, will eine feurige Mauer um sie her sein, und Herrlichkeit in seiner Mitte. Also auch Sacharja sagt, es ist eine offene Stadt Jerusalem. Da brauchen keine Tore mehr zugemacht werden. Offene Stadt, aber eine feurige Mauer. Gott wacht darüber. In Vers 14 dann, juble und freu dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr. An jenem Tag werden sich viele Heidenvölker dem Herrn anschließen und sie sollen mein Volk sein und ich werde in ihrer Mitte wohnen. Also auch die Heiden haben Anteil an diesem Wohnen Gottes in unserer Mitte. Und du wirst erkennen, dass mich der Herr, der Herrscher, zu dir gesandt hat. Und der Herr wird Juda als sein Erbteil in Besitz nehmen im heiligen Land und wird Jerusalem wieder erwählen. Alles Fleisch sei still vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnung. Das Wohnen Gottes wird offenbar inmitten der Gemeinde. Und meine Lieben, das sollten wir uns jetzt schon in Erinnerung halten. Geistlich ist das schon die Wahrheit da? So sehen wir uns, dann werden wir uns nicht so schnell irgendwo irritieren lassen. Und in Kapitel 3 von Sacharja, Vers 8, hört doch Jeschua, du hoher Priester, übrigens Jeschua, da heißt Jesus, das heißt Gott rettet. Du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, ja, ihr seid Männer, die als Zeichen dienen. Die sind schon eine Verheißung Gottes. Denn siehe, ich lasse meinen Knecht Spross genannt, und das ist der Messias, Jesus Christus. Denn siehe, der Stein, den ich vor Jeschua gelegt habe, auf den einen Stein sind 7 Augen gerichtet. Die Aufmerksamkeit Gottes durch den Geist sind ganz auf diesen Stein, Jesus Christus, gerichtet. Siehe, ich grabe seine Inschrift ein. Jesus bekommt einen Namen, den niemand kennt, spricht der Herr der Herrscher. Und ich werde die Sünde dieses Landes an einem einzigen Tag entfernen, sagt schon dieser Prophet Sacharja. Das ist der Ratschluss Gottes. Und versteht das nicht so, na, hoffentlich gelingt das. Gott spricht aus und es ward. Und wir jetzt in dieser Jetztzeit, wo noch nicht das offenbar wird, wer wir sind, wir sind jetzt diejenigen, die Ölbäume, die das Leuchten in dieser Welt bringen, wie Sacharja Kapitel 4, Vers 2. Und ich sehe und siehe, ein Leuchter, ganz aus Gold, und sein Ölgefäß oben darauf und seine 7 Lampen daran und 7 Gießrohre zu den 7 Lampen, die oben auf ihm sind. Und 2 Ölbäume dabei, es ist hier gemeint Israel und aus den Heiden. Einer zur Rechten und des Ölgefäßes, der andere zur Linken. Und diese 2 Ölbäume sind die Gemeinde. Und die liefern das Öl zum Leuchter. Und versteht ihr, die Jungfrauen, die Christus erwarten, aber kein Öl haben, die bringen kein Leuchten. Und Jesus Christus sagt, ich kenne euch nicht. Jetzt ist unsere Aufgabe, dieses Öl der Hingabe, des Bekennens, des Glaubens zu leben, wo dieser Leuchter genährt wird mit Öl, damit Licht ist. Ihr seid das Licht der Welt, in dieser Welt. Versteht? Und jetzt, wie ich abschließend, 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 24 sage. Wenn aber alle weissagen, und es käme ein Ungläubiger, also nicht Bekehrter, Unkundiger herein, so würde er von allen überführt, von allen erforscht. Also die Aufgabe der Versammlung ist, dass der Ungläubige sehend, geistig sehend wird, wie Jesus dem Paulus sagt, dass ihnen die Augen geöffnet werden, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Vers 25, und er, nämlich der Ungläubige, und so wird das Verborgene seines Herzens offenbar. Und zwar ihm selber offenbar. Versteht? Nicht wir sollen dem Ungläubigen sagen, dass er im Finsternis ist, sondern er selber erkennt seine Situation vor Gott. Und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Der Ungläubige, der kennt seine Situation vor Gott, der sich demütigt und das jetzt auch vor Gott bekennt, betet Gott an und erkennt, Gott ist hier in dieser Versammlung. Da lesen wir, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Wie hörst du? Christus in euch, das ist alles. Dass er in uns ist, das und auf. Und dass das in der Gemeinde offenbar wird, dass er in uns ist. Versteht auch da, nicht so mitten unter uns. In uns, jeden in uns ist. Das ist der Ratschluss Gottes. Er will wohnen in seiner Gemeinde. Und so verherrlicht werden und so offenbar werden auch dem Ungläubigen, dass er auch nachdenklich wird und sucht und erkennt, er ist das Licht und das Heil. Amen.